Aber wenn ich jetzt erlebe, dass Menschen mit Behinderung wirklich öffentlich für sich selber werben müssen, für ihre Existenz sensibilisieren müssen, darauf hinweisen müssen, dass sie doch vielleicht auch wertvolle Mitglieder unserer Gesellschaft sind, dann ist das für mich eine Grenze, die erreicht ist, wo man einfach sagen muss, wie tief wollen wir eigentlich noch sinken?
Chaos im Kopf, dein FASD-Podcast. Mit Geschichten und nützlichen Informationen rund um fetale Alkoholspektrumstörungen. Erstmal direkt ein Hinweis in eigener Sache. In dieser Folge spreche ich über mein eigenes Webinar, in dem ich meinen Online-Kurs vorstelle. Im kostenlosen Webinar zeige ich, wie Familien und Menschen aus ihrem Umfeld den Alltag mit FASD besser verstehen und entspannter gestalten können. Den Link findest du in den Shownotes. Heute habe ich einen Gast in meinem Podcast, der vielen wahrscheinlich bekannt oder die vielen wahrscheinlich bekannt ist. Und zwar hatten wir auch schon mal eine Episode, das war die Episode C38. Und da ging's, wie war der Titel? Pflege- und Adoptionseltern am Limit. Und mein Gast, meine Gästin, ist schon jahrelang sehr engagiert auf Landesebene für den Pfad. Da kann sie uns bestimmt gleich sagen, wofür dieses Pfad steht. Pfad Niedersachsen engagiert und speziell auch oder vielleicht sogar mit einem Schwerpunkt in FASD unterwegs. Außerdem gehört sie zu den Gründungsmitgliedern des Bundesverbandes FASD und da kann sie uns bestimmt auch noch einiges von erzählen. Ich begrüße Nevin Krüger.
Hallo, danke für die erneute Einladung.
Ja, gerne. Es ist ja wahrscheinlich schon ein paar Jahre her, dass wir uns da mal online getroffen haben. Wir haben uns hier dann ja in Münster vor ein paar Monaten dann auch mal live treffen können. Das war bei dem Event mit dem Jeff Noble.
Ja, genau. Das war der wunderbare Fachtag in Münster von der Fachakademie, ne, mit Oliver Hardenberg und Co. Und da haben wir uns endlich mal live getroffen, genau, mit Jeff Noble. Das war echt ein toller Fachtag.
Ja.
Denke ich gern dran.
Ja, der Bundesverband FASD ist noch jung und trotzdem hat sich in diesen 2 Jahren schon einiges bewegt. Und das möchte ich mit dir mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Was ist eigentlich der Bundesverband FASD und wie ist er entstanden? Welche Idee liegt dem zugrunde?
Ja, also den gibt's ja jetzt seit 2 Jahren. Wir haben uns gegründet am 6. Juni 24 in Köln und ja, dem ist ja eine ganze Reihe Zeit, Gedanken, Treffen, Steuerungsgruppe vorweggegangen. Also mein Wunsch nach einer größeren Vernetzung ist schon sehr lange, brodelt er eigentlich in mir. Also eigentlich relativ schnell, nachdem ich überhaupt mit dem Thema FASD in Berührung kam. Es gab damals einige Akteure oder gibt es ja auch immer noch, Gott sei Dank. Also es gibt natürlich einmal die riesengroße Selbstvertretung FASD Deutschland, die wahnsinnige Pionierarbeit einfach geleistet haben. Und gleichzeitig merken wir ja alle auch, dass es trotzdem irgendwie noch immer fehlt. Es braucht eine größere Ebene und die haben wir dann mit ein paar Engagierten geschaffen. Und mittlerweile füllen wir diesen Bundesverband nach anfänglichen administrativen Arbeiten, die natürlich getan werden müssen. Es ist erstmal klar, so ein Verband ist ja nicht ein laufender Laden. Das muss erstmal alles in Strukturen gebracht werden. Es braucht Prozedere, die dauern. Und auch das wird ja leider heute alles nicht besser. Das dauert teilweise ewig, bis Sachen eingetragen sind. Dann hat es auch schon mal einen Wechsel im Vorstand gegeben, weil es manchmal einfach auch nicht so gut passt oder die Interessen dann doch unterschiedlich lagen. Aber wir haben uns da jetzt mittlerweile wirklich ganz gut, wie ich finde, nach so kurzer Zeit echt auf eine gute Ebene gebracht und konnten, was natürlich so unser das Herzstück dieses Bundesverbandes sind, natürlich die Ausschüsse. Also diese verschiedenen Ausschüsse, die wir eben wollten. Und was wir nicht wollten, wir wollten nicht eine neue Selbstvertretung werden. Wir wollten auch nicht ein neuer Verein oder ein neues Sprachrohr für Pflegefamilien und Adoptivfamilien werden. Mhm. Dafür gibt es Sprachrohre, gute Angebote. Natürlich sind auch die bei uns beheimatet, aber eben nicht ausschließlich. Und wir wollten halt den Austausch zwischen Fachkräften, Menschen mit FASD, Angehörigen, politischen und gesellschaftlichen Entscheidungsträgern initiieren und fördern. Das ist so unser großes sportliches Ziel. Wir arbeiten in themenspezifischen Ausschüssen und Arbeitsgruppen, zum Beispiel zur Diagnostik, Erwachsenenleben, Teilhabe grundsätzlich, Pflegekinderhilfe oder Bildung, Ethik, Justiz, Recht, Justiz. Und dort sind ganz, ganz verschiedene Menschen aktiv, auch teilweise Leute, die bis jetzt in der Szene, sage ich jetzt mal, in unserer Community überhaupt gar nicht bekannt sind. Und das ist auch gar nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, wir haben uns ja ganz bewusst auch an Hochschulen, an Universitäten gewandt. Wir brauchen junge Menschen, die starten und die dieses Thema mitnehmen sollen in ihr Berufsleben, die das setzen sollen, die sich dafür einsetzen. Und da haben wir wirklich bei dem ersten Ausschusstreffen schon über 80 Leute sind dazugekommen. Und das fanden wir schon wirklich echt klasse. Und alle Ausschüsse haben ihre Arbeit auch bereits aufgenommen und haben sich mindestens einmal bis jetzt getroffen, die meisten aber schon 2-3 Mal. Es sind schon Ausarbeitungen erfolgt. Es sind kleine Anfragen erarbeitet worden. Diese Woche treffen wir uns mit dem Bundesdrogenbeauftragten beziehungsweise mit seinen StellvertreterInnen. Wir arbeiten an Arbeitspapieren, wir arbeiten an Forderungspapieren und wir machen natürlich ganz, ganz viel nicht öffentlich. So, das ist eigentlich der überwiegende Teil, dass wir relativ wenig Öffentlichkeitsarbeit bisher machen, weil wir halt auch noch gar nicht viele Arbeitsergebnisse haben. Wir sind jetzt am 1.6. mit verschiedenen anderen Verbänden auch zur Bundesministerin Prim geladen worden, wo wir auch natürlich teilnehmen werden. Und auch da werden wir natürlich besonders nochmal die Bedürfnisse der Menschen mit FASD in den Vordergrund stellen. Da geht es jetzt natürlich erstmal um die SGB-8-Reform, aber auch das ist ja immer wieder ein Thema für unsere Menschen, für unsere Kinder und Jugendlichen. Ja, auch da bereiten wir uns natürlich vor, gucken genau, was wir da anbringen, was vor allen Dingen auch sinnvoll ist. Wir wollen ja auch gar nicht mit der Riesenkeule kommen. Das ist uns klar, dass das einfach viel Struktur braucht, viel Organisation, viel auch Ordnung. Wir müssen auch gucken, was gibt es schon. Wir müssen nicht alles doppelt und dreifach. Es gibt ja schon ganz viele Sachen, die super erarbeitet wurden, die schon lange auf dem Weg sind. Und vielleicht sind wir auch diejenigen, die nochmal den Druck ein bisschen vielleicht intensivieren können, hoffentlich. Und auf solche Termine aber bereiten wir uns natürlich vor, erarbeiten Stellungnahmen und auch Mitgliedsverbände von uns. Also wir haben ja viele Institutionen auch als Mitglied, was wir natürlich super finden. Wir haben auch Einzelmitglieder, ganz viele. Und dass wir halt die Arbeit von der Basis oder die brennenden Themen von der Basis eben so umformulieren können, dass sie in der Politik ankommen.
Ja, das hört sich ja nach einer riesen Bandbreite, auch nach viel Handwerkszeug an. Gibt es irgendwas, was dich in der Zeit jetzt überrascht hat?
Ehrlich gesagt überrascht. Also was mich wirklich überrascht hat, ist, dass beim ersten Ausschusstreffen doch wirklich, dass so viele wirklich gesagt haben, ich meine, erstmal ist das Interesse immer riesig, aber für mich ist ja wichtig, wer bleibt denn am Ende? Wer kommt denn auch wirklich? Wer macht denn auch wirklich mit? Wer gibt Zeit? Weil am Ende arbeiten wir alle ehrenamtlich, wir geben Zeit. So. Und wirklich auch, es geht ja auch oft um Eitelkeiten. Jeder hat seine Profession, jeder hat seine Überzeugung. Und wirklich, dass wir alle gesagt haben, okay, wir sind hier auf Augenhöhe, wir machen das alles ehrenamtlich und jetzt gucken wir und dass wir ehrlich miteinander sein konnten, dass wir zum Beispiel ganz offene Austausche haben, dass wir immer wieder auch Feedbackgespräche führen. Ne? Fühlt ihr euch alle wohl? Das ist uns auch ganz wichtig. Und gleichzeitig geht es nicht um Einzelschicksale, es geht auch nicht um der ist besser als der andere, darum geht es uns überhaupt nicht. Uns geht es einfach darum, wirklich mit einer Stimme zu sprechen. Und das ist immer so ein hehres Ziel, aber am Ende ist es genau das, was einfach nur Sinn macht. Wir können uns nicht gerade bei diesen Themen, allgemein ist das ja bei den sozialen Themen so, ne? Wir sehen ja jetzt auch gerade, ich weiß, dass du da sicherlich auch gleich noch drauf zurückkommst, auf diese politische Lage, die wir gerade haben. Wir brauchen mehr Einheit und wir brauchen gemeinsame Ziele, auf die wir uns einigen können. Und dabei müssen wir auch nicht in Schönheit sterben. Wir müssen uns nur klar sein darüber, dass es nicht sein kann, dass wir Menschen einfach verlieren auf dem Weg, dass wir zu viele Menschen mit Behinderung, Kinder, Jugendliche verlieren. Und ich glaube, das muss uns allen klar sein, dass das nicht geht. Und unter dieser Vorgabe müssen wir uns irgendwie verständigen und müssen vielleicht auch hier und da eine Kröte schlucken. Und auch das haben wir natürlich auch getan. Und und das hoffe ich, dass wir das weiterhin gut tun können. Also bis jetzt sieht es gut aus, ist noch keiner abgesprungen. Und das hat mich wirklich am meisten überrascht, dass es tatsächlich so viele Menschen gibt, die ich vorher überhaupt noch gar nicht kannte aus der Szene oder die noch gar nicht Teil der Szene waren, die wirklich Interesse an dem Thema haben. Juristen, Ethiker und Sozialarbeitende, Lehrende, wirklich ganz unterschiedlicher Couleur, die engagierte Einzelpersonen, am Ende bin ich ja auch eine engagierte Einzelperson, die sowas mit voranbringen wollen und die einfach diese große Verknüpfung der Problemlage auch verstanden haben. Und das ist so wichtig. Und dass es nicht darum geht, dass ich jetzt die bessere Idee habe als ein anderer oder umgekehrt. Wirklich gucken, wie machen wir es am besten, wie schaffen wir es am besten. Und ja, das ist halt so das, was ich nach wie vor sportlich finde. Wir wissen auch nicht, wie das ausgehen wird. Das können wir vielleicht in 5 oder 8 Jahren sagen. Wie gesagt, nochmal, wir sind ein neu gegründeter Verein und das braucht einfach. Ne? Man kennt uns ja vielerorts noch nicht.
Ja, du hast eben schon mal gesagt, ein wichtiges Thema heute in unserem Podcast, das ist die Sparpolitik.
Ja.
Ich glaube, man kann das wirklich sagen, dass das immer lauter wird, immer deutlicher wird, wo überall gespart wird im Sozialbereich.
Ja.
Und das betrifft natürlich solche Verbände wie den Bundesverband oder andere Akteure, aber auch jeden Mensch mit FASD und auch die Familien und das Umfeld gleichermaßen. Ich habe heute mal mich hingesetzt und mal gesammelt, welche Sparmaßnahmen da einfach alle irgendwie genannt werden, durch die Medien gehen und so. Und ich lese das mal einfach vor. Dazu muss ich mal eben für mich ein anderes Fenster aufrufen. Kürzungen und Streichungen. Also das gibt's ja auf den verschiedensten Ebenen. Das ist beim Bund und bei den Ländern und bei den Kommunen der Fall. Und erstmal der eine große Posten, das ist so Sozialleistung und Existenzsicherung. Auch wenn dem immer wieder ein neues Wort verpasst wird, wie Bürgergeld oder so. Da gibt's ganz scharfe und deutliche Debatten um Kürzungen und Verschärfungen und Sanktionierungen. Und gerade beim Bürgergeld, da habe ich, also wenn Regierungen nochmal weiter nach rechts abrutschen, nochmal die Befürchtung, beziehungsweise das wird ja auch offen gesagt, dass es da bis zu Abschaffungen von Existenzsicherungsmaßnahmen und sowas geht, ne? Der nächste große Bereich, Gesundheit und Therapie. Also allein das ist schon eingeführt, also mehr Eigenanteile. Also unser Sohn braucht regelmäßig Medikamente und dann zahlt er von seinem geringen Gehalt eben Eigenanteil und wird er noch tiefer in die Tasche gegriffen, ne?
Ja.
Daran hängt natürlich auch alles so notwendige Therapien, Ergotherapie, Logotherapie, Psychotherapie, tiergestützte Therapie. Und alles das, was man entweder gar nicht finanziert kriegt oder dann mit Eigenanteilen. Und all das trifft natürlich die Armen oder die ärmeren, ärmsten Familien nochmal besonders.
Ja, absolut.
Dann so ein Eigenanteil von 50 Euro schlägt da wirklich dann ins Kontor.
Ja.
Fördermaßnahmen im Gesundheits- und Präventionsbereich, ne? Also das kenne ich so, dass dann das oft in Projektarbeit gemacht wird und dann oft so Stellen dann Jahr für Jahr nochmal wieder neu bewilligt werden müssen. Und wenn es da keine Bereitschaft gibt, das weiterzuführen, kracht das halt auch alles zusammen. Kommunale Kürzungen, das hat die direkte Auswirkungen auf den Alltag mit FSD, also bei leeren kommunalen Kassen, direkt Schulassistenzen, Integrationshilfen. Manchmal kriegt man schon gar keinen ablehnenden Bescheid mehr, gegen den man dann einsprechen kann.
Nee.
Schulsozialarbeit, außerschulische Angebote und so weiter, ne? Alles irgendwie auf dem oder unter dem Prüfstein, kann man schon fast sagen. Pflegefamilien, finanzielle Leistungen, Zusatzhilfen für Pflegefamilien werden manchmal gekürzt, manchmal aber auch nicht den Teuerungsraten angepasst und so weiter, so dass das am Ende auch eine Kürzung ist, ja.
Ja.
Kinder- und Jugendhilfeprojekte, so auf Bundes- und Landesebene, die Mittel zum Beispiel für Wohlfahrtsverbände, ne, die ja auch ganz viel in dem Bereich auch dann übernehmen, werden gekürzt oder stehen in Frage. Gleichwohl Beratungsstellen, Familienhilfen, niederschwellige Angebote, Projekte zur Inklusion, Prävention von Kindeswohlgefährdung, Elternschulung, spezialisierte FSD-Fortbildung. Wer bezahlt das? Inklusion, Bildung, Teilhabe ist noch so ein großer Brocken, also Inklusionsmaßnahmen an Schulen, die auch häufig dann nur von einem Rollstuhl ausgehen an Beeinträchtigungen oder so und da FSD schon gar nicht im Blick haben.
Ist ja gar nicht mitgedacht, so wirklich.
Und ich glaube, ich höre jetzt mal auf mit dieser ganzen Aufzählung.
Sonst wird uns schlecht, ne?
Aber vielleicht hast du noch einen wichtigen Posten, den ich noch vergessen habe.
Also was mir jetzt als allererstes mal, mich hat das so umgetrieben, also was ich dazu mal vorweg sagen möchte, ne, da hatten wir im Vorfeld auch schon drüber kurz gesprochen, also mich treibt es geradezu um aktuell. Weißt du, ich persönlich werde mit meiner Familie wie auch immer irgendwie über die Runden kommen. Ne? Mhm. Das ist einfach, das ist schön, da bin ich auch dankbar für. Aber wenn ich jetzt erlebe, dass Menschen mit Behinderung wirklich öffentlich für sich selber werben müssen, für ihre Existenz sensibilisieren müssen, darauf hinweisen müssen, dass sie doch vielleicht auch wertvolle Mitglieder unserer Gesellschaft sind, dann ist das für mich eine Grenze, die erreicht ist, wo man einfach sagen muss, wie tief wollen wir eigentlich noch sinken? Das sage ich jetzt hier mal ganz frei, so wie ich darüber denke. Ich finde, da ist schon so ein Schaden entstanden bei so vielen Menschen, der überhaupt erstmal gar nichts mit Geld zu tun hat, sondern wirklich einfach mit, ja, ich finde durchaus mit Würde, man kann davon Würde sprechen, denen wirklich das Recht auf Autonomie, auf so viel Freiheit wie irgendwie möglich im Rahmen der Umstände genommen wird oder sie davor Angst haben müssen. Und wir wissen alle, du weißt es noch viel besser als ich, du bist Psychologe, was Angst mit Menschen macht. Auch mit dem Bezugssystem, na klar, habe auch ich Angst um die Zukunft meiner Kinder, was wird aus denen, aber auch der vielen, vielen Menschen, die jetzt schon in der Selbstständigkeit sind oder halbwegs selbstständig sind. Und ich finde nichts schlimmer und das ganz abgekoppelt von FASD, egal welcher Mensch, also so, wenn es anfängt in einem Land, dass Menschen für ihre Existenz werben müssen, dann finde ich, ist eine Grenze überschritten. Und da müssen die Widerstände wirklich laut werden. Also das mal ganz vorweg. Also mich persönlich hat das natürlich gerade mit dem Bürgergeld sehr auch getroffen, weil ich einfach denke, oh Gott, unsere Menschen mit FASD, die können überhaupt nicht wirklich gut mitwirken. Die Voraussetzungen dafür haben sie aufgrund ihrer neurologischen Ausgangslage schon gar nicht. Und wenn sie nicht das passende Umfeld haben, was natürlich sehr wahrscheinlich wird, wenn die Sparmaßnahmen noch schlimmer werden, die Unterstützungsbedarfe noch weiter wegfallen, dann können Familien irgendwann das vielleicht auch nicht mehr leisten. Es gibt jetzt schon viel zu wenig gute Orte für Menschen mit FASD, auch für junge Erwachsene. Und viele junge Erwachsene oder Erwachsene mit FASD, die sehr gut und selbstständig leben, haben am Ende doch irgendwo immer einen doppelten Boden, die haben ein sicheres Netz vielleicht durch Familie, ehemalige Pflegeeltern, Adoptivfamilie oder ihre eigenen Familien, was auch immer, oder haben ja auch einfach Glück gehabt. Und ich finde, das hat mich so umgetrieben, dass ich persönlich als Nevin Krüger auch eine Petition eingereicht habe im Bundestag, dahingehend, dass zu prüfen ist, ob überhaupt, ich kann das mal vorlesen, wenn das interessant ist.
Ja, gerne.
Also ich habe wirklich gesagt, dass ich die sofortige Überprüfung der verabschiedeten neuen Grundsicherung wünsche, da diese Reform verschärft Sanktionen und Mitwirkungspflichten erheblich und benachteiligt Menschen mit unsichtbaren Behinderungen systemisch. Wir fordern Moratorium für Sanktionen bei kognitiven Beeinträchtigungen, gesetzliche Anerkennung unsichtbarer Behinderungen, Assistenzleistung ohne Diagnoseerfordernis, Schulung von BehördenmitarbeiterInnen, absolutes Verbot von Sanktionen bei Kindern natürlich. Und dann habe ich das natürlich auch nochmal gerade aus FASD-Perspektive begründet, dass es halt einfach wahnsinnige Auswirkungen auf vulnerable Gruppen hat. Da diese Reform erhebliche härtere Sanktionen und Mitwirkungspflichten fordert, und auch den Wegfall der Karenzzeit bei Wohnkosten, was ich auch ein Unding finde. Also ich glaube, dann haben wir wirklich bald ein Stadtbild, das sich keiner wünscht. Menschen mit unsichtbaren Behinderungen wie FASD, Autismus, ADHS und andere neurologischen und psychischen Erkrankungen haben kognitive und exekutive Einschränkungen, die nicht erkannt werden. Sie können Anforderungen wie Terminplanung, Antragsausfüllung und ständige Verfügbarkeit strukturell nicht erfüllen. Statt Unterstützung folgen Sanktionen bis zur kompletten Leistungskürzung. Besonders problematisch, die Reform verlangt bereits ab dem 14. Lebensmonat auch von Eltern Erwerbstätigkeit. Viele Alleinerziehende mit und ohne unsichtbare Behinderung können diese Anforderungen überhaupt nicht erfüllen. Also die Verletzung von Kinderrechten steht für mich damit vorrangig auch im Fokus. Die treffen halt die Kinder in der Bedarfsgemeinschaft. Es gibt mangelnde Schutzmaßnahmen bis jetzt. Organisationen wie der SOVD warnen vor drastischen Auswirkungen. Menschen ohne formale Diagnose erhalten keine Unterstützung beim Behördenumgang oder Zugang zu Therapien. Es fehlt die Grundlage für Mitwirkungsmöglichkeit. Also die haben sie gar nicht, die Fähigkeit. Also und dann fordere ich halt zumindest ein Moratorium für Sanktionen. Vor jeder Sanktion muss eine unabhängige Überprüfung der Mitwirkungsfähigkeit erfolgen, bei Verdacht auf kognitive Beeinträchtigungen Sanktionen aussetzen, Unterstützung statt Bestrafung, gesetzliche Anerkennung unsichtbarer Behinderung, FASD ist immer noch nicht in der versorgungsmedizinischen Verordnung, komplexe Traumafolgestörungen und neurologische Entwicklungsstörungen müssen in der versorgungsmedizinischen Verordnung anerkannt werden. Genau. Rechtsanspruch auf Assistenzleistung ohne Diagnoseerfordernis, Unterstützung bei Behördenterminen, Antragsausfüllung, Terminorganisation, Diagnostikvermittlung, Qualifizierung BehördenmitarbeiterInnen, obligatorische Schulung zu kognitiven Beeinträchtigungen, Neuroinklusion, was wir vorhin schon sagten, traumasensible Kommunikation, Unterstützungsalternativen zu Sanktionen. Unabhängige Ombudsstellen braucht es, Beschwerdestellen für Einzelfallprüfungen, Dokumentation systematischer Benachteiligung und Empfehlung für Gesetzesänderungen, absolutes Verbot von Sanktionen bei Kindern nochmal. Ja. Ja, das ist halt so das, was man da so
braucht. Ist das noch irgendwie im Internet verfügbar, dass wir dann.
Meine Petition, die ist zu einer anderen Petition beigefügt worden. Es gab ja einige Petitionen. Aber ich kann dir die gerne mal schicken, dann kannst du die öffentlich stellen oder so.
Das ja, oder machen. Den Link dann einfach in die Shownotes.
Ich habe den nirgendwo veröffentlicht. Das ist meine persönliche Wim Krüger-Petition.
Ja.
Ja.
Wenn du das.
Weil ich wollte einfach, dass aus dem Impuls heraus, vielleicht auch zu schnell, keine Ahnung, aber ich wollte einfach, dass das Thema irgendwie mitbedacht wird, dass das einfach so nicht funktionieren kann. Und es gibt ja jetzt auch vielerorts schon diese sogenannte, ich weiß gar nicht, wie sich es nennt, da kommen halt Leute aus den Behörden zu den Menschen, die nicht mitwirken und fragen nach, was denn da los ist. Und natürlich mit einer anderen Intention, aber grundsätzlich ist das ja schon mal eine gar nicht schlechte Überlegung, einfach mal sich zu fragen, warum wirkt der jemand denn jetzt gerade nicht mit? Warum kann der gerade nicht mitmachen? Was ist denn da los? Und anstatt da strafend sanktionieren und negativ drauf zu gucken, kann ich auch einfach sagen, okay, da ist ein Bedarf, den haben wir bis jetzt noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Oder der ist nicht entsprechend gewürdigt worden.
Ja.
Ja.
Zu dem Thema, was wir tun können oder der Verband, Bundesverband FSD tun könnte, kommen wir gleich noch. Du hast jetzt auch mit deiner privaten Petition auch schon ein paar Sachen angesprochen. Vielleicht können wir dann noch mal ein bisschen näher hingucken, was so diese ganzen Sparmaßnahmen und so weiter direkt für Folgen für Familien mit FSD hat. Also eins hast du ja eben auch schon mal genannt, dass es selbst wenn solche Kürzungen nur angedroht werden, wie bei der Diskussion um die Krankenkassen, unser Bundeskanzler Merz volltönend in den Raum geworfen hat, dass Menschen, die noch nicht eingezahlt haben, höchstens noch eine Notfallversorgung kriegen würden. Das ist noch nicht durch den Bundestag und so weiter. Und ich glaube auch nicht, dass das so Verfassungsprüfung standhalten würde. Aber das sind so Sachen, die vielleicht so als politischer Versuchsballon, wie was man da irgendwie sich noch leisten kann für Aussprüche, so genutzt werden. Aber das hat ja eine direkte Auswirkung eben auch auf die Menschen mit FSD und die sie versorgen.
Ja, also das ist ja auch nicht so, als würden alle Menschen mit FSD und deren Bezugssysteme, Familien etc. aktuell in Rosenbaden und Menschen angestellt haben, die im Keller die Kohle wenden. So ist es ja auch nicht. Es ist ja eh schon alles also anders. Ich kenne wirklich viele Familien, gerade auch Pflegefamilien, Adoptivfamilien oder auch ganz normale Familien, die gut zurechtkommen, die gut ausgestattet und betreut sind. Und das finde ich bei aller Empörung, die wir haben, darf auch nicht unter den Tisch fallen. Ich bin in Jugendämtern unterwegs, die wirklich extrem engagiert sind, die wirklich sehr versuchen, ihre Familien zu unterstützen. Und selbst die sind alle, also auch das nochmal, das habe ich auch in meiner Petition für den Pfad Niedersachsen oder in unsere Petition für den Pfad Niedersachsen geschrieben. Also es ist ja auch, was macht das mit den Fachkräften auch? Also der Staat hat auch Fürsorgepflicht seinen Fachkräften gegenüber. Ne? Gerade wenn ich das sehe, so im sozialen Bereich, das sind Menschen, die überwiegend, überdurchschnittlich sehr engagiert sind, die oft über ihre Grenzen gehen und die auch schon manchmal unter schlechten Bedingungen viel erreichen wollen und müssen und sollen und das auch tun übrigens. Was ist das für eine Wertschätzung denen gegenüber? Also ich finde, das ist von Kopf, von Anfang bis Ende ist das einfach so abwertend und herabwürdigend und herablassend. Und gleichzeitig sind wir alle nicht so naiv, nicht zu wissen, dass auch ein Staat Support, Unterstützung braucht, dass wir alle, auch wir Bürger, dazu angehalten sind, zu gucken, wo können wir uns einbringen. Und die allermeisten wollen das übrigens auch. Zumindest von Menschen, die ich kenne, mit denen ich unterwegs bin. Ich kenne keinen, der sich da immer ständig auf irgendwas ausruht. Und von daher glaube ich einfach, so kann man auch mit seinen Mitarbeitenden nicht umgehen. Das ist eine Unverantwortlichkeit. Das ist auch wir haben Lehrerinnen, die am Limit laufen, die alleine gelassen werden mit den Herausforderungen, die sich ihnen stellen. Immer die Migration als Sündenbock für alles ich meine, das will auch kein Mensch mehr hören, weil es auch einfach Schwachsinn ist. Natürlich ist es ein Faktor, aber der muss halt mitgedacht werden. Und das hat ja auch nicht nur Nachteile. Und um Gottes Willen, wir brauchen ja auch die Migration. Ne, da sind wir doch uns alle einig. Und wir wollen das auch. Was wollen wir denn für ein Land werden? Also das ist wirklich, du merkst das gerade, das ist wirklich mein Kampfthema, weil ich das einfach ganz schlimm finde. Und es ist ja auch so viel zu verändern. Es ist ja wirklich, es gibt ja genug Veränderungspotenzial. Und ich glaube auch, dass natürlich viel Geld in die Systeme geht und dass sie vielleicht auch wirklich nicht effizient eingesetzt sind. Das kann ja sein. Aber dann müssen wir doch gemeinsam hingucken. Da kann ich doch nicht mit der Keule irgendein Arbeitspapier raushauen und sagen, nee, das muss weg und das muss weg und das muss weg. Ich verletze mal noch eben irgendwie eine ganze Gesellschaftsgruppe mit Anhang, mit dem, der da dran gehört. Und das geht so nicht. So kann man, es ist auch keine Rhetorik, die eines Kanzlers, ehrlich gesagt, würdig ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir missfällt diese Rhetorik. Und wenn das zur Folge hat, dass Menschen, nochmal, ich wiederhole mich jetzt, aber ich sage es auch nur zu gerne, wenn Menschen sich für ihr Dasein rechtfertigen und das Gefühl haben, sich anpreisen zu müssen, sich bewerben zu müssen, dann finde ich, dann hat er einfach daneben gegriffen und dann darf man das auch gerne mal einräumen. Na, dann ist es halt ein Riesenfehler, den man gemacht hat. Das war nicht beabsichtigt und dann kann man das ausmerzen und ab jetzt im Wasser ausmerzen. Und ab jetzt setzen wir uns alle zusammen an einen Tisch und gucken. Und natürlich kann auch Politik, ich weiß, dass jeder seine berechtigten Interessen hat. Es gibt genug Ressorts, die genauso ein Interesse daran haben, ob es der Klimaschutz, die Verteidigung oder sonst was ist. Und das steht für mich auch überhaupt nicht im Gegensatz irgendwie. Das muss gemeinsam gehen und das wird auch gemeinsam gehen, aber nicht so. Also das ist für mich einfach unhaltbar. Und ich finde, da muss es anfangen, dass man auch, dass der Staat versteht, dass er auch für die Menschen, die für den Staat tätig sind, auch eine Verantwortung hat. Und dass wir gerade im Themenfeld FASD ist es ja auch so, da wird ja schon die erste Verantwortung nicht wirklich ernst genommen vom Staat, muss man sagen. Es gibt immer noch keine wirklich sehr erfolgreiche Prävention. Es gibt sie einfach noch nicht. Also noch haben wir immer keine Warnhinweise auf Flaschen. Wir haben super Einzelaktionen von engagierten Menschen, natürlich immer vorne weg da, FASD Deutschland, du kennst die Antwort und was es da gibt. Und damals gab es die Paulina, glaube ich, das kleine Baby, was dann irgendwie zu leicht war. Aber es scheint ja noch nicht zu reichen. Wenn man, ich habe das jetzt gerade mal rausgefunden, ungefähr 30% der Frauen, die schwanger sind, erreicht diese Prävention einfach nicht. Das heißt, es reicht einfach noch nicht. So, und gleichzeitig wissen wir auch, dass das schwierig ist, eine gute, zielstrebige Prävention zu tun. Und wir wissen auch, ich bin kein Freund davon zu sagen, FASD ist hundertprozentig vermeidbar. In einer optimalen Welt wäre es das. Aber wir leben nicht in einer optimalen Welt. Es gibt Alkohol und es wird auch Alkohol konsumiert. Es gibt ungeplante Schwangerschaften. Es gibt Suchterkrankungen. Das gibt's einfach. Es gibt widere Umstände und es gibt auch einfach Pech. So ist das nun mal. Und solange Alkohol existiert in der Welt, wird es auch FASD geben. Nur, wir können ganz sicher da, ich glaube schon, dass man diese Zahl noch deutlich nach unten korrigieren kann. Bei absoluter Klarheit. Wir brauchen, glaube ich, wirklich mehr Klarheit. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Und gleichzeitig braucht es da so viel Feingefühl, dass die Menschen auch nicht stigmatisiert werden. Und das sind ja nun mal gerade leider Frauen. Das ist nun mal so. Also da ist der Staat seiner Fürsorgepflicht schon nicht nachgekommen, ausreichend. Und dann geht es ja weiter, wenn die Menschen mit FASD da sind. Wie lange dauert es, bis sie eine Behinderung, bis sie eine Diagnose bekommen, eine Anerkennung der Behinderung? Das ist ja alles überhaupt kein Durchmarsch und das sind ja alles keine Diagnosen, die leichtfertig gestellt werden. Und da scheitert es ja dann wieder. Und hinterher sollen dann diese Menschen, so, dann gibt es keine passenden pädagogischen Konzepte häufig. Das wissen wir auch, dass sie auch in der stationären Jugendhilfe oft nicht greifen, oft nicht die richtigen Antworten haben. Das hat nichts mit Unfähigkeit oder Nichtwollen zu tun. Es hat einfach mit fehlendem Wissen und mit fehlenden Ressourcen zu tun. Und hinterher sollen dann diese jungen Menschen, die dann ja jetzt auch viel schneller noch aus der Jugendhilfe entlassen werden sollen, also der 41er soll ja da auch nachgearbeitet werden, beziehungsweise gestrichen werden, glaube ich sogar.
Was ist der 41er?
Die Hilfe für junge Erwachsene in Pflegefamilien, also dass sie bis zum 21. 17. Lebensjahr, teilweise bis zum 27. Wovon ja überhaupt ganz viele Leute eigentlich immer noch nichts wissen. Ich erlebe immer wieder Pflegefamilien, die wissen das gar nicht. So, ne? Also da ist ja auch die Aufklärungspflicht, die Beratungspflicht, oder ob sie denen nachkommen, weiß ich nicht. Vielerorts bestimmt schon, vielerorts auch eben nicht. Aber das ist ja alles Wissen, was noch gar nicht da ist. Das heißt, es gibt keine Lösung oder die Menschen denken, es gäbe keine weitere Lösung. Und dann ist es halt so, dass ja diese jungen Menschen allein auf weiter Flur stehen. Und man muss auch mal ehrlich sagen, wenn du als Pflegefamilie 18 Jahre das gemacht hast, dann braucht es auch einfach mal mehr Schultern. Es braucht dann diese mehr Schultern. Und wenn die halt weggekürzt werden, obwohl es sie noch nicht mal wirklich in ausreichendem Maße gibt, dann ist das bedenklich. Und dann frage ich mich, in welche Richtung wir da gehen wollen. Also das sind so ganz viele Ideen. Ich habe zum Beispiel, ich könnte dir jetzt ein ganz wunderbares Beispiel, wirklich aus der absoluten Praxis, das ist eine Familie, die ich besucht habe, 3 Wochen, die haben eigentlich diese ganzen Sparpläne mit ihrer eigenen Geschichte innerhalb eines Nachmittags beim Kaffeetrinken ad absurdum geführt. Also es war wirklich spannend. Pflegekind, kleiner Junge, ist mit einem Jahr in die Familie ungefähr gekommen, nicht ganz einem Jahr, schwer traumatisiert. FASD war alles schon klar. Also die Diagnose nicht, aber der Geburtsbericht ließ schon keinen Zweifel zu. Mhm. Und die Eltern beide auch in systemrelevanten Bereichen tätig. Die Mutter selber ist Krankenschwester und arbeitet natürlich nur noch in Teilzeit. Kind ist mittlerweile 8,5 oder 9, keine Ahnung. Hat auch eine Schulbegleitung, Schulassistenz, ist gering beschult, nur 3-4 Stunden, glaube ich, täglich. Und trotzdem eskaliert es immer wieder so. Und wenn die Schulbegleitung dann raus ist, die auch leider immer noch sehr viel persönlich nimmt und auch noch nicht so ganz, also die schafft da schon ganz viel, aber vieles klappt eben halt auch noch nicht. Und es wird dann viel Druck gemacht auf das Kind und jetzt musst du aber auch mal und jetzt mach doch aber auch mal und so geht das nicht. Und also die Deeskalationsstrategien sind ja auch nicht wirklich vorhanden. Das ist alles keine Absicht, aber es ist halt für das Kind kein Stück dienlich. Das heißt, diese Mutter wird mehrmals die Woche während ihrer Arbeit angerufen und muss das Kind abholen. So, und da haben wir dann eine systemrelevante Krankenschwester, die eh schon auf dem Zahnfleisch geht, weil sie in ihrer Freizeit oder in ihrer Familienzeit ein Kind pflegt. Also es ist eine pflegende Angehörige, die in ihrem Hauptberuf auch noch sich um Menschen kümmert. Und ja, die einfach, ja, leider fehlt es da auch vom Jugendamt an der adäquaten Ausstattung. Es ist zum Beispiel keine 33-2er-Familie, also nicht als das eingestuft, sondern als normale Pflegefamilie mit einem ganz einfachen Satz oder dem doppelten Erziehungssatz, glaube ich. Und es reicht einfach nicht. Und dann hast du da 2 wirklich gebildete, super engagierte, nette Menschen sitzen, die das Kind lieben, die wirklich alles für dieses Kind tun, die diesem Kind ein Zuhause geben, weil das ist genau das, was dieses Kind übrigens auch verdient hat. Und die sich auf den Weg machen, die Leute wie mich oder auch andere anrufen und sich beraten lassen, die sich noch andere Meinungen einholen wollen, die sie vielleicht eine neue Perspektive wollen. Und der Pflegegrad ist nicht anerkannt worden, nicht hoch genug. Pflegegrad 1 haben sie bekommen. Und ja, irgendwann sah nur noch ein verzweifelter Mann und eine weinende Pflegemutter da und haben gesagt, ja, gucken Sie sich meine Frau an, die ist grün und blau gekniffen. Da, wo ich gedacht habe, alter Schwede, das gibt's doch gar nicht. Das ist genau das ist alles da. Jetzt stellen wir uns dieses Kind vor mit einer Poollösung. Jetzt stellen wir uns die Familie vor, die jetzt immer noch keinen höheren Pflegegrad kriegt, die keine bessere Entlastung gibt. Und sie sagten halt auch, Entlastungsangebote gibt es nicht. Wer entlastet uns denn? Das macht ja keiner. So, wer schult die noch mal mehr zum Thema FASD? Wer guckt da noch mal aufs Trauma genau? Was sind da alles so Faktoren, die da noch zusätzlich reinspielen? Wer begleitet diese Familie? Wer unterstützt sie? Wer macht da Supervision? Das sind alles Sachen, die kriegen die bis jetzt gar nicht. Na, wir haben jetzt ein bisschen was da auf den Weg gebracht durch diesen Nachmittag. Aber am Ende des Tages ist das, wenn da jetzt ein neuer Kampf wieder losgeht, dann gibt es eine Absage, dann gibt es einen Widerspruch, eine Ablehnung, Widerspruch. Dann muss man vielleicht noch einen Anwalt einschalten. Was macht das mit so einem System? Und es sind nicht irgendwelche Leute, die sich auf Kosten von irgendwem bereichern wollen. Also das weise ich so strikt von denen. Genau.
Du hast ja jetzt in diesem Beispiel auch noch gar nicht mal, bist du auf die Belastung für eine Familie, die sowieso mit FASD zu tun haben, eingegangen. Das sind ja jetzt die ganzen, ja, sagen wir mal, administrativen Belastungen, die dann da noch obendrauf kommen, ne? Und ja, das kann ich gut nachvollziehen und das ist, glaube ich, auch ganz weit verbreitet eben, dass das, also das fast zum Überlaufen und der Tropfen ist ja schon gar nicht mehr, ne? Da wird eben fast der Boden ausgeschlagen, müsste man das ja nennen. So, ne?
Ja.
Ja.
Und alleine, und wenn auf diese Familie diese Rhetorik stößt, ne, das macht mich wütend. Mich macht das einfach wütend.
Und gleichsam hast du in diesem Beispiel auch schon zumindest eine Sache mal angesprochen, wie man dann mit solchen Belastungen dann eben umgehen kann, indem man eben mal eine Beratung der wichtigsten Punkte, die man erstmal angehen kann und eine Unterstützung und vielleicht auch erstmal die zu merken, da ist jemand interessiert und möchte mich unterstützen und will mich nicht abwimmeln und meine Kostenanfragen dann abwehren oder so.
Was ich immer wieder in meiner, wenn ich Leute besuche, ich mache ja dieses FASD-Kaffee trinken manchmal, gar nicht so oft. Manchmal rufen mich Leute an und fragen, kannst du mal zu uns kommen und das mal erklären, ja auch in der Familie, in der Nachbarschaft.
Das nennst du FASD-Kaffee trinken oder ist das noch was anderes?
Nee, FASD-Kaffee-Klatsch oder wie auch immer. Mhm. Ja, weil das so eine niederschwellige Hilfe ist, weil das ist ja oft der größte Belastungsfaktor, ne, dass dir das ja immer alle relativieren, dass immer alle sagen, ach na ja, Kinder sind ja so und ach ja, meine Kinder sind ja auch mal anstrengend. Und ich finde so, dass das Umfeld einfach mal versteht, dass es eben schon doch eine andere Belastung ist und dass wir überhaupt kein Interesse daran haben, ständig auf den Herausforderungen unserer Kinder rumzureiten. Und dass das immer für so Menschen, also ich erlebe das ja bei meinen eigenen Kindern auch, wenn ich mal im Schulkontext oder sowas erklären muss, ich fühle mich immer irgendwie doof dabei. Ich fühle mich, da muss ich schon sehr in meinem Kopf in den Fachmodus wechseln, um das ganz gelassen und gechillt darüber bringen zu können. Und dann klappt das auch recht gut. Aber wir Eltern, das darf man ja auch nicht unterschätzen oder unterschlagen. Wir sind halt auch immer emotional belastet und involviert. Und wenn dann da jemand, so wie ich hinkomme und da einfach mal ein bisschen aufklärt darüber, was das für Herausforderungen mit sich bringt, dann sind die Menschen ja auch viel zugänglicher. Ich habe Großväter erlebt, die hinterher weinend, gar nicht irgendwie verzweifelt, sondern einfach, weil von denen auch eine Riesenlast runtergefallen ist. Der sagte dann irgendwann, endlich kann ich das Kind mal verstehen. Und ich mache mir aber auch solche Sorgen um meine Tochter und um meinen Schwiegersohn. Na, die sind ja immer, aber jetzt kann ich die ja viel besser unterstützen, wenn ich weiß, ich muss jetzt gar nicht erziehen in den 2 Stunden, wenn ich mit dem Kind unterwegs bin, sondern wir können einfach eine gute Zeit haben.
Genau, wie auch immer, und gleichzeitig sind die Eltern zumindest mal 2 Stunden dann entlastet. Ja, genau.
Ja, und 2 Stunden, es sind ja oft diese kleinen Inseln, die den Familien fehlen. Braucht ja gar nicht die große, weiß ich nicht, Karibikreise oder so. Nicht, dass sie nicht auch schön wäre, aber es ist so, und das erlebe ich wirklich als so entlastend oft. Und die Leute sind dann so, ja, es hat eben nicht die Mutter erzählt, sondern es kommt jemand ganz Neutrales dahin. Ich komme da ja hin, bin gut gelaunt, habe ja auch nichts zu verlieren eigentlich. Das ist ja so das Beste. Und die hören mir zu und die wollen das auch. Dann gibt es meistens noch eine nette Kaffeetafel, ist gedeckt oder ein Frühstückstisch. Das ist ganz witzig. Das habe ich mal irgendwie mir ausgedacht. Ich hatte irgendwo einen Vortrag gehalten und dann sagte irgendeiner im Publikum, boah, können Sie das nicht mal meiner Familie erzählen? Wenn Sie mich mal einladen auf einen Kaffee und das nicht zu weit ist, kann ich das gerne machen. Und so mache ich das jetzt hin und wieder mal, wenn ich Zeit habe oder wenn das nicht zu weit weg ist natürlich. Aber ich habe auch schon gezoomt mit 5, 6 Leuten. Das ist eigentlich ein ganz, ganz niederschwelliges Angebot. Und meine Erfahrung ist, auch mit meinem Fahrttelefon, was wir ja immer noch haben, diese Hotline, wo Familien anrufen können, ganz oft höre ich, endlich mal jemand, der es versteht. Na, die Leute kommen auf so viel, weil es so schwer ist und auch Fachkräfte finden das manchmal so schwer. Und dann ist es der 17. schwere Fall am Tag. Aber für die Familie ist es halt einfach gerade so schwer. Und dann müssen die einfach das mal loswerden dürfen und nicht jemanden sitzen haben, der das dann alles schönredet und der, wobei ich da niemandem eine Absicht unterstelle. Es ist immer erstmal der Wille, man will ja sagen, komm, es wird schon weitergehen und es wird auch weitergehen. Aber es braucht auch eine Anerkennung und Würdigung dessen, was wirklich auch ist. Und da brennt der Kittel, um in deiner Sprache von vor ein paar Jahren zu bleiben. Manchmal brennt der Kittel einfach und dann nutzt das ja auch nichts zu sagen, ja, spiel doch aber auch nicht immer mit dem Feuer. Ne? Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir den Brand löschen.
Okay, ja, das wäre jetzt auch meine Idee gewesen, da jetzt von dieser Schwere all dieser Themen, Sparmaßnahmen und Verzweiflung erzeugende Situationen, kann man das wahrscheinlich auch nennen.
Aber kämpferische Reaktion erlebe ich schon auch.
Ja.
Also es ist schon der Wille da, das so nicht hinzunehmen.
Ja, und was können wir tun? Was kann der Bundesverband tun? Vielleicht kannst du erstmal damit anfangen. Was ist?
Also was wir brauchen ist, ich habe mir mal ein paar Notizen natürlich, bevor ich was vergessen. Ich glaube, das A und O ist einfach die Anerkennung als Behinderung. Das muss einfach in die versorgungsmedizinische Verordnung rein. Wir brauchen eine eigenständige Kodierung im ICD-11. Wir brauchen die S3-Leitlinien, die wunderbaren, die brauchen wir natürlich auch für Erwachsene. Wir müssen Versorgungsstruktur ausbauen. Das hört sich auch alles so einfach an, aber es gibt ja wunderbare Konzepte, von denen müssen wir lernen. Die müssen wir kopieren. Es braucht unbedingt Qualifikationen, Qualifizierungen in den entsprechenden Ressorts, in den Ämtern, in Schule. Und das kann nicht ein Zufall sein, ob jemand FASD kennt oder nicht. Dann darf es auch kein Zufall sein, ob der jemand das gerade akzeptiert oder für eine Spinnerei hält. Ne, das ist ja nicht irgendwie, das FASD ist keine Meinung, FASD ist einfach eine wissenschaftliche Erkenntnis und ein Fakt und eine schwere neurologische Ausgangslage mit, wenn wir es nicht richtig machen, einer echt blöden Perspektive. Und jetzt sind wir wieder beim Schweren. Aber so ist es nun mal. Und wir müssen gucken, warum funktioniert es bei so vielen und warum funktioniert es bei so vielen leider überhaupt nicht? Und wo sind die, die wir gar nicht mehr erreichen können? Was ist mit denen? Wann sind die uns abhanden gekommen? Wir brauchen eine Bestandsaufnahme. Prävention mit Nachdruck brauchen wir. Immer noch über 20% der Schwangeren trinken zu viel, also trinken Alkohol, einige sehr viel, knapp 10%, richtig viel. Das brauchen wir. Wir brauchen Pflege- und Adoptivfamilien müssen gestärkt werden. Sie brauchen nicht erst Hilfe und Ausstattung, wenn der Baum brennt, sondern es darf gar nicht erst so dazu kommen, dass dieses ausgebrannte, es muss klar sein, wenn ich ein Kind oder zwei aufnehme, die mit einer FASD leben, dass das wahrscheinlich dazu führen wird, dass mindestens einer der Eltern nicht mehr erwerbstätig sein kann. Das wird aller Wahrscheinlichkeit dann dazu führen. Dann kann es nicht sein, dass diese Leute dann auch noch dafür in der Altersarmut landen. Also die Rentenbeiträge für Pflegefamilien, bei Adoptivfamilien natürlich noch, die kriegen gar keine Unterstützung mehr, über den Pflegegrad vielleicht noch. Und wenn das jetzt auch noch angegriffen werden soll, dann...
Gerade in Verbindung damit, dass man ja auch dann Stunden reduziert, weniger verdient und dann die Rente davon abhängig gemacht wird. Also die paar Punkte, die man dann zusätzlich kriegt als Eltern, das reißt es ja auch nicht aus.
Nein, das reißt es nicht raus. Und auch ganz im Ernst, es muss auch auf die Gesundheit der Menschen geguckt werden. Ne? Die übernehmen eine hohe gesellschaftliche Verantwortung. Und ich erlebe das auch oft so, dieses Thema verwaiste Pflegefamilie. Ne? Das wird gar nicht viel beackert, ehrlich gesagt. Aber mit denen wird ja auch nicht gearbeitet. Oder wenn die Jugendlichen dann in so Einrichtungen gehen, dann sind die halt nicht mehr erwünscht. Ne? Denn also auch die Anerkennung von Pflegefamilien als soziale Familie, als soziale wichtige Bindungsperson, die nur weil es irgendwie zu Hause gar nicht mehr klappte, weil vielleicht, ne, oft war die Hilfe auch nicht ausreichend. Ich will das jetzt nicht nur darauf schieben, manchmal klappt es auch einfach nicht mehr, weil es gibt auch durchaus Ausprägungen, die wirklich sehr herausfordernd sind und einfach alleine nicht mehr geschafft werden können. So, und aber auch dann hat ja dieser Mensch mit FASD weiter ein Recht darauf, Kontakt zu seiner Familie zu haben. Also, dass die Familien mehr mit ins Boot genommen werden, dass deren Expertise gewürdigt und auch vor allen Dingen mit als Ressource genutzt wird, weil das sind die Leute, die haben das jahrelang gemacht und die wissen das oft sehr gut. Und gleichzeitig auch im umgekehrten Fall, das ist zum Beispiel auch, was ich den Leuten immer sage, ihr müsst auch nicht zu Pseudorettern mutieren. Ne? Also es ist so, dass auch genug andere Menschen gute Erfahrungen haben. Lasst da auch ruhig mal andere mit dran. Und auch die haben Erfahrungen und auch die. Und gleichzeitig kommt das meiner Meinung nach heraus auch oft so aus einer tiefen Verletztheit, die schon viel früher entstanden ist.
Mhm.
Ja, Fachkräfte qualifizieren, habe ich schon gesagt. Ja, Anerkennung, Diagnostik, Teilhabe und Prävention. Vier Hebel, die zusammenwirken können. Also ohne Anerkennung als Behinderung greift kein Sozialrecht. Das ist einfach so. Ohne lückenlose Diagnostik gibt es keine Anerkennung. Und ohne Teilhabestrukturen bleibt die Diagnose einfach folgenlos. Ne? Was nutzt dir das dann? Dann stehst du da in deinem kurzen Hemd alleine. Und ohne wirksame Prävention werden weiter jedes Jahr über 10.000 Kinder mit einer vielleicht vermeidbaren Behinderung geboren. Wir werden das nicht auf null reduzieren können. Und selbst wenn es nur noch 9.500 wären, wäre es auch schon wunderbar. Und gleichzeitig, ich finde es immer so schwierig, ne, zu sagen, dann hätten wir weniger. Das heißt ja nicht, dass wir die Menschen nicht wollen. Das ist, da möchte ich natürlich richtig werden. Und das deckt sich ja auch mit dem, was ich eingangs sagte, ne, dass ich es einfach tragisch finde, dass Menschen für ihre eigene Existenz werben müssen. Natürlich, die Menschen sind da mit FASD. Und die haben es verdient, also mehr als verdient, dass wir ihnen gerecht werden. Und immer werden wir das nicht schaffen. Ich glaube, das wäre schon fast selbstgerecht, wenn wir das von uns behaupten würden. Auch wir, die vielleicht da schon sehr gut aufgestellt sind, schaffen das nicht immer. Und es gibt immer mal Verzweiflung, es gibt immer eine Durststrecke, die gibt es aber bei allen anderen Themen auch. Und ich glaube, das wissen wir auch eigentlich alle ganz gut. Die große Lücke der wissenschaftlicher Evidenz und politischer Anerkennung und praktischer Versorgung, diese Lücken, die müssen geschlossen werden.
Ja, da gibt's viel zu tun.
das ist schon klar. Aber was ist die Alternative, zu sagen, wir machen nichts mehr, wir hören jetzt alle auf, weil sowieso nichts bringt?
Wird eher noch ein bisschen andere Frage stellen, also was können wir als Familienmitglieder oder als Menschen mit FASD tun jetzt? Also weil tun ist ja wirklich auch dann was, was uns aus so einer depressiven Haltung herausholen kann. Ne? Also eins fällt mir da gleich ein, also was eins der wichtigsten Dinge, also bei uns in der Familie mit zwei Erwachsenen, ehemaligen Pflegekindern ist, dass es miteinander reden. Auch gerade jetzt über solche politischen Auswüchse an Sparmaßnahmen oder sowas, das kriegen die ja auch mit irgendwie übers Radio oder soziale Medien oder so, ne? Und dann noch irgendwie ungefiltert und irgendwie ganz laut. Und das geht gut auch mit denen, auch mal über sowas zu reden. Und
wunderbar.
Da ist meine Erfahrung, dass das auch gar nicht dann tiefer reinreißt, sondern dass die beide auch ein gutes Gespür haben, wie viel sie davon gerade haben können. Und dann gehen sie wieder halt aufs Zimmer und spielen ihr Computerspiel oder gucken YouTube oder so.
Ja, das ist ja sowieso der große Trugschluss, dass, ich meine, wir Engagierten im Themenfeld FASD, ich weiß, dass FASD zum Beispiel in meinem Leben schon eine große Rolle einnimmt. Manchmal muss ich mich dann auch zurücknehmen und sagen, so jetzt mal 5 Tage gar nichts mit FASD zu tun, was soll das auch? Aber die Menschen leben ja einfach ihr Leben. Das sind ja Menschen wie du und ich, die leben halt mit dieser Diagnose, andere haben eine andere Diagnose. So, die wollen auch gar nicht immer darauf wieder gestoßen werden. Also gerade, ich glaube, später die Erwachsenen, die oft ja lange nicht gesehen wurden, schon eher. Aber Kinder und Jugendlichen, die haben da keine Lust zu. Und das kann ich auch sehr gut verstehen, weil die wollen einfach ihr Leben leben. Und das sollen sie bitte schön auch. Und das, was du sagst, absolut richtig. Das, was du sagst, das ist, man muss sprechen mit denen. Und ich finde, man darf auch ganz klar Probleme benennen. Man kann einfach sagen, okay, es gibt halt einen Haushalt, da ist so und so viel Geld drin und jetzt müssen wir halt gucken, wie wir das gut einsetzen. Und gleichzeitig gibt es Menschen, die haben halt Rechte und wir müssen auch sehen, dass diese Rechte berücksichtigt werden. Und jeder Mensch ist es wert, dass er berücksichtigt wird. Es gibt keinen, der wertvoller ist als ein anderer. Und das versuche ich meinen Kindern immer beizubringen. Und das schnallen die auch relativ gut. Mhm. Die haben ja sowieso ein großes Verständnis für Ungerechtigkeit. Und auch Menschen mit FASD können Sachen beisteuern. Und denen kann man auch was abverlangen, ein Stück weit, wenn man gut in Beziehung ist. Und ich glaube auch, die allermeisten wollen ja auch ihren Beitrag leisten. Die wollen überhaupt gar keine armen Schlucker sein, denen man irgendwie so ein paar Benefits dahin wirft. Das will ja kein Mensch. Und das wollen auch Menschen mit FASD nicht. Aber sie brauchen halt gewisse Rahmenbedingungen. Und ja, man kann halt einfach nur sensibilisieren dafür, dass sie offen mit dieser Diagnose groß werden, dass sie es lernen zu benennen, was sie nicht gut können, wobei sie Unterstützung brauchen, und gleichzeitig sehr dafür einzutreten, was sie eben gut können, und dass sie das auch bitteschön zeigen möchten und dass sie da auch bitteschön Hilfe dabei erwarten, dass sie das können und dass sie auch nichts für ihre Behinderung können. Das ist sowieso schon mal klar. Das ist so das, was ich finde, was wir denen in Gesprächen immer wieder beibringen können, und wirklich auch gut drauf abzugucken, dass es gibt nun mal diese gewissen Parteien, die mit einfachen Lösungen natürlich auch echte Seelenfänger sind, und dass wir gut in Beziehung bleiben, dass wir uns nicht aufreiben in den Beziehungen, dass wir nicht ständig in Machtspiralen da reinrutschen und Machtkämpfe. Ja, und dass wir einfach immer wieder sensibilisieren dafür, dass man miteinander spricht, dass Familie oder auch eine Wohngruppe oder so immer einen Ort dafür bietet, gemeinsam Probleme zu lösen. Und egal was ist, also ich sag meinen Kindern immer, egal was ist, ihr könnt mit allem kommen. Und das gibt denen ja auch eine Sicherheit, irgendwo zu sagen, okay, meine Kinder hätten nie Angst, mich anzurufen, wenn sie irgendwie Mist gebaut hätten oder so. Da bin ich mir ziemlich sicher. Eher ist es so, dass dann noch Freunde von denen anrufen und sagen, dass sie Mist gebaut haben, was sie denn jetzt mal machen können. Ja, und ich glaube, das müssen wir unabhängig von FASD sowieso, sollten das alle ihren Kindern mitgeben. Ich finde es zwar Mist, was du gemacht hast. Ich verstehe, also das sagt ja Corinna Scherwart immer so schön, Verständnis haben für die Situation heißt ja noch lange nicht einverstanden zu sein. So, und das finde ich sehr schön.
Okay, das war jetzt ein gutes Schlusswort, das Zitat.
Ja.
Ja, Nevin, vielen Dank für dieses Gespräch. Und ja, wir haben jetzt ganz viele verschiedene Dinge abgeklappert. Also.
Ja, wir sind, ne? Wieder zu viel.
Und mit dem Blick zurück irgendwie auch, was schon alles zum Beispiel bei der Verbandsarbeit, aber auch bei dem Verbreiten von Wissen zu FASD, also und ja mehr noch Verstehen von FASD oder Menschen mit FASD, als auch ein Ausblick, also was wir eher noch, wir und die Menschen mit FASD eher noch brauchen, statt Sparmaßnahmen und Drohungen. Also meistens sind da ja auch Drohungen mit verbunden. Ne? Wenn du nicht das machst, dann wirst du damit finanziell bestraft oder mit deiner Existenzsicherung dann sogar bestraft.
Eine sehr reaktionäre Entwicklung leider, ja.
Mhm. Ich finde es gut, heute auch über den Bundesverband gesprochen zu haben. Und weil ich glaube, das ist wirklich nützlich, je mehr Menschen auch allein davon wissen, dass es so einen Bundesverband gibt und da auch die Ressourcen dann in Anspruch zu nehmen. Da wird es ja auch mehr und mehr auch Veröffentlichungen geben, die auch gerade dieses praktische Wissen um FASD dann auch verbreiten und auch politische, klare Stellungnahmen.
Hätte ich tatsächlich noch eine ganz, ganz wichtige Sache, wo du das gerade sagst. Ich möchte die gar nicht unterschlagen. Und zwar ist es ja so, du bist ja selber auch Mitglied des PAF, des Erziehungsbüro Rheinland, das Pädagogische Aktionsbündnis für FASD. Und im Zuge dessen, dass sich ja schon seit ein paar Jahren regelmäßig trifft und auch in Arbeitsgruppen Themenbereiche im pädagogischen Kontext von FASD erarbeitet hat, das PAF ist ja sozusagen übergegangen in den Bundesverband, zumindest ist so die Idee, um auch Doppelstrukturen zu vermeiden. Und da ist ja diese Ausarbeitung, die wir ja seit Jahren sozusagen zusammengestellt haben, wird ja auch jetzt veröffentlicht in diesem Jahr. Und das PAF hat uns die schon jetzt zur Verfügung gestellt, so damit wir die dann wahrscheinlich auch am 1.6. in Berlin übergeben können. Und da hat ja nun wirklich die gesamte FAST-Expertise aus dem ganzen Bundesgebiet dran mitgearbeitet. Also wirklich die Basis hat da fachlich fundiert, nochmal lektoriert, ist es entstanden. Also eine wahnsinnig wertvolle Arbeit. Und wir hoffen natürlich auch, es gibt ja so viele Lichtblicke. Ich meine, es gibt so viele Imagefilme, es gibt Infomaterial von FASD Deutschland und was es alles gibt. Und dieses verstehbar machen, FASD verstehbar machen, ich glaube, das ist nochmal, es ist was anderes, Fakten zu kennen über FASD und gleichzeitig ist aber auch im Alltag, in der Realität zu verstehen. Und ja, das war mir nochmal ganz wichtig, das dass das dann jetzt auch weiter in den Bundesverband übergeht und der dann diese wichtige Arbeit vom PAF, was es natürlich weiterhin auch geben wird, übergeben darf und wird. Genau, wir hoffen entweder in dem Zusammenhang oder in einem anderen, aber auf jeden Fall wird es übergeben werden. Und das ist natürlich ein großer Meilenstein, weil das wirklich eine ganz wertvolle Arbeit von vielen, vielen engagierten Menschen ist, die übrigens auch komplett ehrenamtlich entstanden ist.
Genau, sobald das öffentlich zur Verfügung steht, kann ich das ja auch noch in die Shownotes setzen, sodass unsere Zuhörerin das auch noch.
Genau, aber das wird auf jeden Fall dann auch nochmal ein großer Meilenstein und so soll es dann halt weitergehen.
Ja, danke, liebe Hörerin, lieber Hörer. Wenn du tiefer einsteigen möchtest, im kostenlosen Webinar zeige ich, wie Familien und Menschen aus ihrem Umfeld den Alltag mit FASD besser verstehen und entspannter gestalten können. Einen Link dazu findest du auch in den Shownotes. Ja, vielen Dank, Nevim.
Ich danke dir.
Und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Sehr gut.
Tschüss.
Tschüss.